Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin jetzt hier im Erich-Kästner-Haus für Literatur am Albertplatz. Vor mir sitzt Frau Obrein und Herr Ernst. So, und es gibt ja hier immer fantastische Literaturvorstellungen, wo ich bis jetzt, ich muss zugeben, selten gewesen bin. Und dieses Jahr ist ja alles im Garten, weil wegen Corona und Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen und so weiter. Und da wollte ich erst mal fragen, was so kommt, bevor wir dann ein bisschen auf die finanzielle Situation dieses Hauses wie anderer Kunstbetriebe eingehen, hier in Dresden.
Das sage ich erstmal ganz allgemein. Also wir haben ja ein ziemlich durchkomponiertes Jahreskonzept immer am Haus. Das besteht aus Festivalkomponenten. In diesem Jahr ist leider eine ausgefallen, das Kompaktfestival rund um Kästners Geburtstag. Im Herbst kommen die Poesietage zum Lyrikpreis. Und neben diesen großen Pflöcken haben wir laufende Reihen. Und die einzelnen Veranstaltungen, die stattfinden auch jetzt im Sommer, gliedern sich eigentlich immer alle in diese Reihen ein, die thematisch sind. Und was als nächstes jetzt kommt, vielleicht wollen Sie, Herr Ernst.
Ja, vielleicht sollte man dazu sagen, wir haben schon am 3. Juni damit begonnen, wieder Veranstaltungen im Garten stattfinden zu lassen. Das war unser Buchsalon. Da wurden 4 neue Erscheinungen von sächsischen Autoren und Autoren besprochen. Heute tatsächlich haben wir mit Marco Martin jemanden da in unserer Reihe 30 Jahre Deutsche Einheit, der Dissidentinnen und Dissidenten getroffen hat und diese porträtiert hat. Nächste Woche kommt Arthur Becker in unserer Reihe Sprachen machen Leute. Da geht es um Autorinnen und Autoren, die nicht in Deutschland geboren wurden oder zumindest nicht mit der deutschen Sprache als Muttersprache aufgewachsen sind, aber jetzt in deutscher Sprache schreiben. In dem Zusammenhang kommt Ilja Trojanow auch noch im September, Ende September zu uns. Außerdem führen wir eine unserer Reihen, nämlich tatsächlich fantastisch, weiter. Die beschäftigt sich so ein bisschen aus Anlass des 300. Geburtstags des berühmten Baron von Münchhausen mit der Lüge in der Gesellschaft, aber auch in der Literatur. In dem Zusammenhang ist bei uns Michael Forecki, ein Autor aus der Slowakei, und Mirko Bonet Ende August, genau. Natürlich wollen wir auch noch unsere Lukas Berfuß-Lesung nachholen. Die ist im Februar ausgefallen damals, nein, Ende Januar war das. Damals noch nicht wegen Corona. Das hat leider einfach nicht gepasst, aber wir sind froh, dass jetzt die Lesung dann doch nachgeholt werden kann, weil da auch das Interesse im Vorfeld schon sehr groß war.
Im Sommer ist das ja alles kein Problem, außerhalb der Häuser was zu machen, da ist es recht warm. Ab Oktober sieht das wahrscheinlich wieder anders aus. Gibt es da schon Ideen, falls das so weitergeht, wie jetzt das gerade ist? Oder ich hoffe ja nicht, weil ich selbst Theater spiele und mit Abstand ist es auf Dauer schwierig für meine Begriffe, weil Theater und andere viele Vorstellungen haben was mit Nähe zu tun.
Ja, also wir schauen natürlich, wir strecken jetzt schon die Fühler aus, weil wir ja auch durch das Netzwerk Kultur gute Partnerschaften haben in der Stadt nach größeren Räumlichkeiten, die wir mitbespielen können. Gleichzeitig, wir haben ja angefangen, während des Lockdown viele Formate ins Digitale zu verlegen oder sogar Formate ganz neu zu entwickeln. Und das werden wir dann sicherlich auch verstärkt wieder tun. Wir haben auch jetzt, da hat der Herr Ernst schon seine Kompetenzen geschult. Er macht jetzt vor jeder analogen Veranstaltung, die wir haben im Garten, auch immer für unseren YouTube-Kanal schon eine Aufzeichnung mit den Autoren. Also so haben wir das quasi auf Dauer auch als Angebot. Insofern können wir da jetzt immer zweigleisig fahren.
Gut, bei der Literatur ist es ja wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher in die Digitalwelt zu tauchen. Beim Theater, ich habe mal Erniedrigte und Beleidigte als Digitalformat gesehen und ich habe es nach 10 Minuten ausgemacht, muss ich dazu sagen. Mhm. Weil ich habe es auf der Bühne gesehen und ich wollte es nicht sehen, digital.
Ist klar, ich meine auch eine Lesung digital zu machen ist nicht so einfach, weil natürlich lebt das einfach immer von der Begegnung zwischen den Autoren und dem Publikum und auch einer gewissen räumliche Nähe, das ganze haptische Setting drumherum spielt natürlich eine Rolle für eine Atmosphäre. Das Einzige, was man auch digital noch verbessern kann, ist, dass man einfach interaktive Elemente dann im Ernstfall dazu nimmt, dass die Leute quasi wirklich über Facebook oder wie auch immer partizipieren können und auch Fragen stellen. Also es würde aber voraussetzen, dass zumindest so viel Bewegungsmöglichkeit drin ist, dass ein Autor meinetwegen jetzt hier sitzen könnte mit einem Moderator zusammen mit dem gebührenden Abstand und während die sich dann unterhalten, können wir quasi Publikumsfragen dazu holen. Also da ist man noch lange nicht am Ende. Man muss, glaube ich, einfach sich klar machen, dass man nicht das, was man im Analogen täte, eins zu eins ins Digitale übertragen kann, sondern man muss einfach adäquate Formen dafür finden. Aber natürlich versuchen wir alles, was wir können, um auch immer digitale Veranstaltungen möglich zu machen.
Und müssen sich die Hörer und Hörerinnen, die jetzt hier zu den Lesungen kommen wollen, irgendwo anmelden, weil wegen Beschränkungen, also weil wahrscheinlich bloß so und so viele Menschen hier strömen dürfen?
Das ist natürlich ein Thema, klar. Auch unser schöner Garten ist irgendwo in der Räumlichkeit ein bisschen begrenzt. Das heißt, wir haben nur eine vorgegebene Anzahl an Plätzen, die natürlich dann auch in den entsprechenden Abständen ausgerichtet sind. Das heißt, wir machen das schon so, dass wir auf Voranmeldung setzen, damit wir eben genau wissen, wie viele Leute kommen, in welchen Verbünden kommen die. Also kommen da jetzt zwei Personen zusammen, kommen da jetzt eine Einzelperson, damit man das entsprechend stellen kann, damit man sich darauf einstellen kann.
Gut, jetzt komme ich mal zu dem anderen Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, weil das ist ja zurzeit wahrscheinlich alles ein bisschen schwierig für die Häuser. Dresden hat eine Haushaltssperre erlassen und die Kultur und Kunst trifft es ja bei solchen Maßnahmen immer gefühlt am ersten. Wie sieht es gerade aus? Also finanziell oder wie ist das mit der Stadt? Also sind da jetzt Mittel gekürzt worden oder in Aussicht gestellt, dass es gekürzt wird? Oder wie muss ich mir das jetzt alles vorstellen? Weil in der freien Szene sieht es gerade ein bisschen stockdunkel aus.
Dazu zählen wir ja auch. Wir sind ja auch ein eingetragener Verein. Also ich würde sagen, da gibt es viele Überlagerungen. Also lange Zeit sah es ja so aus, als habe man bei all den Rettungsschirmen, die man aufgespannt hat, tatsächlich die freie Kulturszene vergessen. Jetzt ist da einiges in Bewegung geraten. Also als erstes muss man sagen, dass tatsächlich das Kulturamt gleich garantiert hat, dass die institutionelle Förderung nicht reduziert wird, sondern dass man mit den Mitteln fest rechnen kann. Aber für fast alle 60 Vereine, die in der institutionellen Förderung sind, bedeutet es ja nicht, dass man ausfinanziert ist, sondern die meisten müssen ja durch eigene Einnahmen einen nicht unerheblichen Teil finanzieren. So ist es bei uns auch. Und da wir ja auch immer Statistiken führen, sowohl im Museum als auch hier oben, wissen wir sehr genau, dass uns bis Ende Juni 50% der Einnahmen gefehlt haben, die wir sonst hatten in anderen Jahren bis dahin. Und wir können auch hochrechnen, dass wir dadurch, dass wir jetzt weniger Besucher einlassen können, auch bis Jahresende das nicht aufholen werden. Also sprich, am Jahresende haben wir immer noch einen 50%igen Verlust. Wir haben deswegen auch unsere Eintrittskarten um den Kästner Einser erhöht, weil wir das natürlich auch transparent machen und begründen wollen. Nichtsdestotrotz, es bleibt dabei. Aber jetzt ist es ja so, Haushaltssperre hin oder her, der Oberbürgermeister ist beauftragt worden vom Stadtrat. Da geht es um insgesamt 1 Million. Eine halbe Million soll ja für dieses Projekt Kulturinseln zur Verfügung gestellt werden. Und die andere 500.000 schon in erster Linie auch für die freie Kulturszene. Und da sind jetzt gerade Abfragen gemacht worden, welche Veranstaltungen, die halt ausfallen mussten, wegen Corona man jetzt nachholen muss, weil es Verträge gibt oder nachholen will, und welche Veranstaltungen man sich vielleicht jetzt sogar angeregt durch die Erfahrungen der Corona-Zeit noch extra ausgedacht hat, um damit auch als Veranstalter gleichzeitig die Dresdner Künstlerszene zu fördern, denn für die gab es zwar schon auch kleinere Rettungsschirme, aber davon überlebt auf Dauer keiner, das ist klar. Und wir haben jetzt unsere Programme, also wir haben jetzt quasi 13 Projekte entworfen, mit denen wir uns da bewerben, und alle hängen auch immer damit zusammen, dass eben Dresdner Autoren, Schauspieler, Musiker damit eingebunden werden würden. Aber die endgültige Entscheidung darüber, ob diese Mittel jetzt freigegeben werden und quasi der Haushaltssperre entzogen, die wird meines Wissens gegen Ende Juli erst fallen. Und die Gelder, die dann freigesetzt werden, müssen aber auch bis Ende September ausgegeben sein. Also da hat man dann einen kompakten Block, der natürlich auch dafür gedacht ist, dass man Touristen in die Stadt holt, weil man das Signal gibt, schaut her, in Dresden ist so viel los, es lohnt sich zu kommen.
Gut, wir werden sehen, wie das Ganze weitergeht. Ist mittlerweile, also was ich so beobachte, bei einigen Leuten ist mittlerweile eine größere Wertschätzung vor Kunst und Kultur eingetreten, zum Glück. Früher war das immer so, ja, die werden das schon irgendwie machen, das ist harte Arbeit. Es ist irgendwie zu merken, dass das Publikum oder viele Leute das mehr wertschätzen jetzt, dass Kunst und Kultur eigentlich systemrelevant ist, sage ich jetzt mal so.
Naja.
Also ich hatte schon das Gefühl, dass gerade als dann unsere erste Veranstaltung wieder stattfand, die Leute auf jeden Fall sehr gelöst und erleichtert waren, dass man wieder Kultur direkt wahrnehmen kann, dass man das wieder erlebt und sich darüber mit anderen direkt austauschen kann, dass man eben nicht nur im Stream sich Sachen anschaut. Es hat sicherlich für viele auch Spaß gemacht oder war eine neue Erfahrung, für uns ja auch, Dinge online und digital zu machen. Aber wie wir ja schon ein bisschen angedeutet haben, es ersetzt das Direkte nicht. Es kann das Ganze ein bisschen ergänzen, aber ein 1:1 Ersatz ist es eben dann doch nicht. Und deswegen habe ich schon das Gefühl, dass dann in den ersten Veranstaltungen dann die Wertschätzung auf jeden Fall wieder groß war. Inwiefern das dann dauerhaft anhaltend ist, wird sich zeigen. Ich denke, da können wir alle nur schauen.
Ja, also ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass die Leute plötzlich bereit wären, den doppelten Eintritt zu bezahlen, einfach um zu sagen, wir unterstützen das jetzt, das haben wir auch gar nicht getestet. Aber das ist ja auch ein großes Negativum in dem digitalen Betrieb, ganz klar, dass man halt schlecht Geld daraus generieren kann. Das ist sicherlich auch möglich, aber da fehlt allen noch so ein bisschen die Erfahrung, wie man das etablieren könnte. Das ist ein ganz großes Manko bei der Sache. Ja, aber es ist tatsächlich so, ich glaube, viele Leute haben schon gemerkt, was sie vermissen. Und dabei geht es ja nicht nur um Kunstgenuss, es geht um soziale Begegnungen und den Austausch über das, was man da gerade erlebt. Ne?
Gut, und jetzt einmal allerletzte Frage. Wenn Sie sich was wünschen könnten oder einen Ausblick, was wäre dann der Ausblick oder der Wunsch?
Also mein großer Wunsch oder andersrum die Sorge, es gibt ja schon die Ankündigung, dass im nächsten Jahr flächendeckend bei der Kultur um 12% gekürzt werden soll. Das ist im Moment der Vorschlag, der auf dem Tisch liegt. Da ist noch nicht ganz klar, woran diese 12% sich orientieren, ob die sich orientieren an den Fördersummen, den bisherigen, oder was noch schlimmer wäre, ob die sich orientieren an dem Umsatz, den ein Haus quasi dann hat mit allen Drittmitteln, die man mühsam akquiriert und eigenen Einnahmen dazu, dann wäre im Verhältnis die Kürzungssumme noch viel größer. Und da wir alle uns ja keineswegs finanziell erholt haben werden, obwohl wir in Kurzarbeit gegangen sind und so weiter, ist die Aussicht, dass es so eine Kürzung gibt nächstes Jahr, natürlich eine ziemliche Katastrophe. Und da wird jetzt auch auf allen Kanälen dran gearbeitet, Lösungen zu finden, wie sich das vermeiden lässt. Das ist schwer, also uns ist auch klar, Kultur ist ein Teilbereich der Gesellschaft und überall hat diese Situation ihre Spuren hinterlassen. Man will auch nicht einen Bereich gegen den anderen ausspielen. Also das, ja, ich wünsche mir natürlich, dass man da kreative und gute Lösungen findet, dass das eben nicht manche wirklich komplett in den Ruin treibt und dass wir einfach weitermachen können alle.
Gut, ich hoffe, dass alle weitermachen können und es eine einvernehmliche Lösung gibt für alle. Mhm. Dann danke ich Ihnen recht herzlich und wünsche noch einen schönen
Sehr
Tag.
Gerne. Gleichfalls.
Ich sprach mit Frau O'Brien und Herr Ernst vom Erich-Kästner-Haus für Literatur hier in Dresden zum Programm im Sommer, zum Literaturprogramm und einen Ausblick gab es noch auf die Kulturförderung der Stadt Dresden. Mal sehen, wie es weitergeht. Weitere Infos unter www.kästnerhaus-literatur.de.